Wie geht es dir heute? Bist du voller Motivation, so endlich richtig in das neue Jahr durchstarten zu können? Oder geht es dir wie in dem Lied, das wir eben gehört haben? Bist du noch ganz erschöpft vom letzten Jahr und von dem ganzen Weihnachtsstress? Ist jeder Atemzug für dich Schwerstarbeit? Und hast du das Gefühl, deine Seele zerbricht unter der Last deiner Welt? Bist du schon müde, bevor dein Tag überhaupt begonnen hat? Und ist es für dich fast unmöglich, noch weiter zu kämpfen? Flehen dein Körper und deine Seele verzweifelt nach Ruhe? Als mein Leben im vorletzten Jahr einen Kopfstand gemacht hat und mein Vater meiner Mutter ins Pflegeheim folgte, habe ich mir für 2021 ein Andachtsbuch gekauft mit Andachten für mehr Gelassenheit im Alltag. Was ich nicht wusste, war, dass die Autorin es sich anscheinend zur Mission gemacht hat, in jedem Text das Wort Ruhe unterzubringen. Es gab Andachten zur Ruhe am Montag, Ruhe bei Geldproblemen, Ruhe am Mittwoch, Ruhe in der Arbeit, Ruhe am Freitag, Ruhe zu Hause, Ruhe am Wochenende und Ruhe in der Nacht. Irgendwann sagte ich morgens am Frühstückstisch zum Christian, wenn ich noch einmal das Wort Ruhe höre, fange ich an laut zu schreien. Weißt du was? Ich hole das Andachtsbuch vom letzten Jahr. Ich schlug es auf und las die Überschrift. 28. Februar. Ruhe. Warum ist Ruhe so wichtig? Warum ist Ruhe so wichtig, dass jemand 365 Andachten darüber schreibt? Wie viel Ruhe brauchst du denn so? Konfuzius sagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Ist das wirklich so? Die Autorin des Andachtsbuchs sagt ja. Sie schreibt, dass wir, wenn wir ausgeruht sind, unsere Gefühle und unsere Reaktionen besser unter Kontrolle haben. Dass unsere Entscheidungen durchdachter sind und unser Körper gestärkter ist und dass es uns leichter fällt, freundlich, nachsichtig und geduldig zu sein. Aber wenn Ruhe unserem Körper und unserer Seele so viel Kraft gibt, warum haben wir so wenig davon in unserem Leben? Das erste Problem ist ja schon, dass Ruhezeiten nicht unbedingt zu den festen Gewohnheiten in unserem Leben gehören. Wenn du eine To-Do-Liste führst, steht eine Ruhepause wahrscheinlich gar nicht mit darauf. Viel zu oft halten wir diese für verschwendete Zeiten und haben ein schlechtes Gewissen, wenn wir uns mitten im Chaos hinsetzen, um uns auszuruhen. Also nutzen wir die Pausen, in denen wir etwas essen und arbeiten nebenher weiter. Wir beantworten unsere Mails, wir schreiben einen Einkaufszettel oder bezahlen unsere Rechnungen. Und wir vergessen dabei ganz, dass Ruhezeiten keine verschwendeten Zeiten sind, sondern Zeiten, in denen wir unsere Kraft und unsere Orientierung zurückgewinnen können. Das zweite Problem beschreibt der Kabarettist Karl Valentin so: Ich habe heute Abend eine Verabredung mit mir selbst. Bin mal gespannt, ob ich zu Hause bin. Würdest du dich bei dir antreffen? Kann es sein, dass du fast nie eine Verabredung mit dir selbst hast, weil du immer für alle und alles erreichbar bist? Weißt du noch, wer du bist? Kann es sein, dass du ständig dein Jetzt verpasst, weil du immer zu getrieben bist und mit allem möglichen anderen beschäftigt bist? Als Kind habe ich, sobald ich lesen konnte, alles gelesen, was ich zu Hause finden konnte. Elternzeitschriften zum Beispiel. Das war gar nicht so schlecht. Da war ich meiner Mutter in pädagogischen Fragen immer so ein bisschen voraus. Irgendwann, da war ich so circa 8 Jahre alt, habe ich das Buch von Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe, entdeckt. Ich glaube, ich habe fast alles aus diesem Buch vergessen. Aber es gab darin einen Text über Schiffe und über Schotten in Schiffen. Und dieses Bild ist irgendwie in meinem Kopf hängen geblieben. In Schiffen gibt es wasserdichte Trennwände, sogenannte Schotten, die man schließen kann, wenn ein Leck in einem Teil des Schiffes ist, sodass nicht das ganze Schiff geflutet wird. Dale Carnegie benutzt dieses Bild, um zu sagen, dass wir gedankliche Trennwände in unserem Lebensschiff schließen sollen, damit unser Jetzt nicht ständig durch die Lecks in unserer Vergangenheit und die Sorgen um die Zukunft geflutet wird. Leider hängen wir tatsächlich viel zu oft unseren Problemen aus der Vergangenheit nach. Wir betrachten die Verletzungen, die uns von anderen Menschen zugefügt wurden, von allen Seiten und lassen uns gleichzeitig von den Ängsten und Sorgen um das Morgen gefangen nehmen. Eine Verabredung mit uns selbst wäre fatal, denn dann würden uns diese Gedanken ja mit voller Wucht treffen. Also brauchen wir Fluchtmöglichkeiten, die unsere Gedanken übertönen, sodass wir sie nicht mehr hören können. Leider hören wir dann die Schreie unserer Seele nach Ruhe auch nicht mehr. Und dann sind wir da plötzlich in einem Zustand, wie er eben in diesem Lied beschrieben wurde. Erschöpft, kraftlos, nicht mehr in der Lage, noch einen Schritt weiter zu gehen. Aber gleichzeitig sind wir innerlich so ruhelos, weil doch so viel zu tun ist. Wie können wir neue Kraft bekommen für die vielen Aufgaben, die auf uns warten? Wie können wir die Ruhe, nach der wir mit jeder Zelle unseres Körpers verzweifelt schreien und die wir so dringend brauchen, zurückbekommen? Es gibt so viele Möglichkeiten, angefangen über Zeitmanagement mit To-Do-Listen und Wochenplanern, über das Delegieren und das Loslassen von Aufgaben bis hin zu Powernapping und autogenem Training. Aber ich würde euch heute gerne zwei vorstellen, die mir in meiner Erschöpfung sehr weitergeholfen haben und die so auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Das hier ist ein Vampirtintenfisch. Warum er so heißt, weiß niemand so genau. Denn er hat keine spitzen Fangzähne und er saugt auch kein Blut. Vielleicht heißt er so wegen seiner roten Augen und der purpurroten bis tiefschwarzen Häute, die zwischen seinen Fangarmen gespannt sind und die eine Art Mantel bilden, wie bei Graf Dracula. Vielleicht heißt er aber auch so, weil er in einer Art Hölle tief unten im Meer lebt, in 500 bis 1200 Meter Tiefe. Dort, wo er lebt, ist es so kalt wie in einer Gruft und es ist sehr dunkel. Das Sonnenlicht erreicht diese Gegend nie und der Sauerstoffgehalt ist so gering, dass es dort kaum Lebewesen gibt. Der Druck des Wassers dagegen ist sehr groß. Das Blut des Tintenfisches ist blau, so wie bei allen Tintenfischen. Aber in diesem Blut ist ein Stoff so verändert, dass er in der Lage ist, den wenigen im Wasser vorhandenen Sauerstoff aufzunehmen und zu binden. Zusätzlich ist sein Körper so stark mit Ammonium angereichert, dass er dieselbe Dichte wie Wasser hat. Dadurch kann der Tintenfisch mühelos durchs Wasser gleiten. Und das erspart ihm eine Menge Sauerstoff- und Energieverbrauch. Durch das viele Ammonium ist dieser Tintenfisch übrigens ungenießbar. Würdet ihr ihn probieren, würde er nach Katzenpipi schmecken. Wenn er von einem Fressfeind bedroht wird, schaltet er seine Leuchtorgane an. Aus zwei von ihnen kann er sogar eine Art Leuchtschleim statt Tinte spucken. Diese Leuchtorgane sehen aus wie Augen und sind zusammen mit dem Leuchtschleim für Feinde erschreckend und verwirrend. Wenn der Feind sich jedoch davon nicht beeindrucken lässt, müsste der Vampirtintenfisch an dieser Stelle eigentlich fliehen, was ihn viel Energie und Sauerstoff kosten würde. Also macht er etwas absolut Cooles. Er schaltet nacheinander seine Lichter aus und erzeugt dadurch bei seinem Feind den Eindruck, als würde er sich langsam entfernen. Und obwohl der Tintenfisch seinem Feind signalisiert, ich bin dann mal weg, schwebt er ganz ruhig auf der Stelle, im dunklen Wasser direkt neben ihm, bis dieser sich in die Richtung entfernt, in die der Tintenfisch anscheinend verschwunden ist. Starker Druck, kaum Luft genug zum Atmen, kalt und dunkel. Wenn wir unseren Lebensraum beschreiben, wenn wir unseren Alltag beschreiben, hört sich das manchmal genauso an, als würden wir aus dem Lebensraum eines Vampirtintenfisches berichten und als würden wir darin ertrinken. David beschreibt im Psalm 69 etwas Ähnliches, Verse 2 bis 3. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Kommt uns das bekannt vor? Manchmal wünschen wir uns in unserem Leben etwas von der Leichtigkeit, mit der der Vampirtintenfisch seine Unterwasserhölle bezwingt. Es macht nicht so viel Sinn, Gott darum zu bitten, uns mit Ammonium anzureichern. Aber sein Frieden, den er uns verspricht, hat eine ähnliche Wirkung. Wenn wir erkennen, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen, alles unter Kontrolle zu haben, dass wir weder die Vergangenheit ändern, noch unsere Zukunft in der Hand haben können, dass wir niemals perfekt sein werden, egal wie viel Energie wir investieren. Wenn wir zugeben, dass wir Gott brauchen und glauben, dass er größer ist als das tiefe, dunkle Meer um uns herum und dass er stärker ist als alles, was uns bedrängt, Herr über Raum und Zeit und Stürme und Wellen. Wenn wir das glauben und vertrauen, dass er uns liebt und das Beste für uns will, dann kann sein Frieden uns tiefe innere Ruhe geben, die besser als jedes Ammonium ist und uns hilft, durch tiefe Wasser zu schwimmen, ohne zu ertrinken. Dieser Frieden wird uns jedoch nicht davor bewahren, dass unsere Lebensumstände manchmal extrem hektisch und beängstigend werden und dass wir mitten im Sturm manchmal vergessen, was dieser Frieden bedeutet und dass wir unsere Leichtigkeit verlieren. Ich finde das Ich-bin-dann-mal-weg-Verhalten des Vampirtintenfisches deshalb so cool, weil ich etwas davon lernen kann. Wenn ich es schaffe, mich mitten im Chaos abzuschalten, meine Augen zu schließen und zu sagen, ich bin dann mal weg und dann ein Gebet zu sprechen, da wo ich gerade bin, dann kann mich das mitten ins Auge des Sturmes bringen, zu Gott, wo ich meinen Frieden wiederfinden kann und neue Kraft bekommen kann. David, derselbe David, der das mit dem Schlamm und dem Ertrinken geschrieben hat, hat in einem anderen Psalm, in Psalm 138, den wir eben schon gehört haben, geschrieben, wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Ich darf mitten im chaotischen Alltag Gott anrufen und meiner Seele die Kraft geben lassen, die sie braucht. Wie oft schließt du deine Augen und flüchtest im Gebet zu Gott? Jetzt habt ihr den Vampirtintenfisch ein bisschen kennengelernt. Und der zweite, der mir in den letzten hektischen Wochen sehr geholfen hat, war Jesus. War Jesus in seinem Leben auf dieser Erde eigentlich gestresst oder war er entspannt? Jesus' Leben war ziemlich stressig. Alle wollten ständig etwas von ihm. Wenn er versuchte, sich zurückzuziehen, um alleine zu sein, stöberten sie ihn schnell wieder auf. Manchmal hatte er nicht einmal genug Zeit, um etwas zu essen. Er wurde von vielen abgelehnt, körperlich und verbal angegriffen und hatte die ganze Zeit seinen Tod am Kreuz vor Augen. Ich weiß nicht, ob er innerlich eine Strichliste geführt hat. Noch 244 Tage bis zum Kreuz, noch 243 Tage. Auf jeden Fall war es sehr belastend für ihn. Seine Lebensumstände waren sicher nicht entspannt, aber erstaunlicherweise war Jesus es. Er schläft mitten im Sturm, er begegnet den Menschen voller Liebe und nimmt sich Zeit für sie, sogar für die Kinder. Er malt in Ruhe etwas in den Sand, während zornige Menschen mit Steinen in der Hand direkt neben ihm stehen, um eine Ehebrecherin zu töten. Er heilt bei seiner Gefangennahme einen verletzten Soldaten und macht sich sogar noch am Kreuz hängend Gedanken um die Versorgung seiner Mutter. In Matthäus 14 wird ein Ausschnitt aus dem Leben von Jesus beschrieben. Das Kapitel beginnt damit, dass Johannes der Täufer von Herodes getötet wird. Das Leben von Johannes und das Leben von Jesus waren eng miteinander verbunden. Ihre Mütter waren miteinander verwandt. Johannes hat Jesus den Weg bereitet und hat ihn getauft. Als die Jünger von Johannes Jesus berichteten, was passiert war, fuhr er mit einem Boot in eine entlegene Gegend. Er wollte alleine sein. Aber die Leute aus den umliegenden Orten merkten, wohin er gehen wollte, und folgten ihm in Scharen auf dem Landweg. Jesus ist traurig, aber er kommt nicht zur Ruhe. Er kann nicht alleine sein. Trotzdem schickt er die Leute nicht weg. Er heilt sie und er versorgt sie sogar mit Essen. Das ist die Geschichte mit den 5 Broten und den 2 Fischen. Dann verabschiedet er noch alle, während seine Jünger mit dem Boot voraus über den See fahren. In Vers 23 steht: Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. In der 4. Nachtwache, das ist so zwischen 3 Uhr morgens und Sonnenaufgang, folgt Jesus seinen Jüngern bei starkem Wind über den See zum Boot. Und es ereignet sich diese bekannte Geschichte, dass Petrus auch unbedingt über das Wasser gehen will und dann untergeht und Jesus ihn herausziehen muss. Was ich an diesem Kapitel interessant finde, ist, dass man lesen kann, wie herausfordernd und stressig das Leben von Jesus ist, aber auch wie wichtig es ihm ist, sich zurückzuziehen und Kontakt zu seinem Vater aufzunehmen. So wichtig, dass er nach einem anstrengenden Tag einen Berg hinaufsteigt und die Nacht über wach bleibt. Bemerkenswert finde ich auch die Stelle, an der Jesus nach seinem Gebet zu seinen Jüngern geht. Verse 24 bis 26. Das Boot mit den Jüngern war inzwischen weit draußen auf dem See. Der Wind trieb ihnen die Wellen entgegen und machte ihnen schwer zu schaffen. Im letzten Viertel der Nacht kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, erschraken sie und sagten: Ein Gespenst. Nach einer dramatischen Nachricht über den Tod eines Freundes, nach einem arbeitsreichen Tag und nach einer durchwachten Nacht steigt Jesus den Berg hinunter, auf dem er gebetet hat, und läuft gegen den starken Wind die ganze Strecke über den See, bis zu dem Boot mit den Jüngern, das weit draußen auf dem See ist. Mit wie viel Kraft muss er aus seinem Gebet gekommen sein, dass er anscheinend mühelos diese weite Strecke gegen den Wind zurücklegt und dann auch noch Petrus aus dem Wasser zieht? Und wie konnten die Jünger ihn im Dunkeln erkennen? Warst du schon einmal mitten in einer stürmischen Nacht am Meer? Da sieht man gar nichts. Hat er nach seinem Gebet geleuchtet? Wir wissen es nicht. Die Frage bleibt, woher Jesus seine Kraft nimmt, sich jeden Tag allen Herausforderungen zu stellen und dabei trotzdem so entspannt zu bleiben. Jesus wusste, dass er mit seinem Leben Gottes Plan erfüllte und dass dieser Plan gut und voller Liebe war. Johannes 4, Vers 34. Jesus erklärte ihnen: Ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dieses Wissen erfüllte ihn mit tiefem inneren Frieden und sein Leben ruhte in der Geborgenheit von Gottes Liebe. Das, was ihm dabei half, diesen Frieden zu bewahren und was er uns gepredigt und vorgelebt hat, war seine ständige Verbindung zu seinem Vater. Er benutzte das Beispiel vom Weinstock und von den Reben, um zu zeigen, wie wichtig diese Verbindung ist, und suchte trotz aller Unruhe in seinem Leben immer wieder die Verbindung zu Gott. Selbst wenn er dafür frühmorgens aufstehen oder in einer stürmischen Nacht auf einen Berg klettern musste. Die Autorin Elisabeth Elliot schrieb sinngemäß: Keiner von uns besitzt ein Herz, das so vollkommen ruhig ist wie das von Jesus. denn keiner von uns lebt in einer solch innigen göttlichen Gemeinschaft. Aber wir können jeden Tag ein wenig mehr von dem lernen, was Jesus konnte. Als ich schwimmen lernen sollte, ging mein Vater mit mir in ein kleines Hallenbad. Nach ein paar Aufwärmübungen im Nichtschwimmerbecken wechselten wir ziemlich schnell in das große, tiefe Becken hinüber. Und dieses Becken war wirklich beängstigend. Mein Vater wollte mit mir Eckenschwimmen üben. Wir befanden uns beide in einer Ecke dieses großen, tiefen Beckens. Mein Vater stand an der kurzen Seite und ich hing am Rand der Längsseite. Er war nur vielleicht einen oder zwei Meter von mir entfernt und ich sollte loslassen und zu ihm schwimmen. Am Anfang ruderte ich sehr hektisch und wild mit Armen und Beinen und schluckte jede Menge Wasser. Aber je mehr ich übte, desto ruhiger wurde ich. Ich musste ja eigentlich nur dieses kurze Stück zu ihm schwimmen. Zwei, drei Schwimmstöße vielleicht. Dann konnte ich mich bei meinem Vater ausruhen. Außerdem wusste ich, mein Vater war direkt in der Nähe. Und er liebte mich so sehr, er würde nicht zulassen, dass mir etwas Schlimmeres passierte, als dass ich ein bisschen Wasser verschluckte. Nachdem ich das kurze Stück ohne Ertrinken geschafft hatte, forderte mein Vater mich auf, dass ich noch ein Stück weiter zurückgehen sollte, damit ich an einem größeren Stück üben konnte. Und irgendwie lernte ich auf diese Art schwimmen. Interessant war, je ruhiger ich wurde, desto besser konnte ich meine Arme und Beine koordinieren. Wenn du deinen Tag als großes, tiefes Becken vor dir siehst und du weißt, du hast weder genug Kraft noch genug Können, diesen Tag mühelos in einem Stück zu durchqueren, es ist vielleicht ein interessanter Gedanke, es einmal mit Eckenschwimmen zu probieren. Wenn du immer ein kleines Stück schwimmst und dich dann wieder an deinem himmlischen Vater festhältst, ist dies vielleicht eine Möglichkeit, beängstigende Tage mit Hilfe von geistigem Eckenschwimmen zu bewältigen. Dieses Festhalten an Gott, diese Momente in seinen starken Armen sind so wichtig und wir sollten uns viel öfter am Tag seine Nähe bewusst machen, ohne episch lange Gebete zu sprechen, sondern einfach nur, indem wir ihm kurz erzählen, wie es uns geht, ihn um Rat bitten oder auch nur, wenn wir sehr verzweifelt sind, seinen Namen rufen. Es ist wie ein Gebet, das morgens beginnt und abends endet, wenn wir ins Bett gehen. Das meint die Bibel in 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Hört nicht auf zu beten. Ich wünsche euch für die nächste Woche viele Ich-bin-dann-mal-weg-Momente. Und deshalb richtet eure kraftlos und müde gewordenen Hände wieder auf zum Gebet, damit ihr stark werdet. Eure zitternden Knie sollen wieder fest werden, damit ihr sichere Schritte im Glauben tun könnt. Hebräer 12, Vers 12. Ich würde gerne noch mit euch beten und bitte euch, dazu aufzustehen. Herr, du siehst, wie erschöpft wir oft sind und dass jeder Schritt sich manchmal anfühlt, als würden wir einen steilen Berg hinaufklettern. Du hast selber erlebt, wie stressig das Leben hier auf dieser Erde sein kann. Und du lädst uns ein, zu dir zu kommen, damit du uns Ruhe geben kannst. Du möchtest uns zeigen, wie wir diese Ruhe finden, indem wir glauben, dass du viel stärker bist und dass du uns liebst. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, diese Ruhe zu bewahren, besonders dann, wenn es hektisch wird. Hilf uns, mit dem hektischen Herumgerudere aufzuhören, uns für einen Moment abzuschalten und in deinen Armen auszuruhen und mit dir zusammen hinter die Dinge zu schauen, die uns bedrängen, auf dein Kreuz, an dem du uns längst gerettet hast. Werde du zum wichtigsten Punkt auf meiner To-Do-Liste und hilf, dass meine Ruhezeiten bei dir zu festen Gewohnheiten in meinem Alltag werden. Herr, lass uns Ruhe in deiner Liebe finden. Amen.